Barbara Welter-Böller. Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Die großen Reitmeister. Eine Podcast-Serie mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilim.
Hallo Barbara, willkommen zu unserer nächsten Podcast-Runde. Ich freue mich sehr, dass wir wieder uns treffen und herzlich willkommen auch liebe Zuhörer. Wir haben eine neue Folge, diesmal wieder aus der Reihe Die großen Reitmeister. Und es geht um Federico Grisone.
Ja, hallo Marion. Auf geht's, auf geht's. Als wir das Konzept für unsere Hörbuchreihe schon gehört, Reitkunst gelesen, entworfen haben, da standen einige Reitmeister sehr schnell fest. Und am Anfang war natürlich Xenophon, das stand außer Frage. Und auf Platz 2 haben wir dann uns für Federico Grisone entschieden. Warum? Weil dieser um 1500 geborene italienische Reitmeister der erste war, der seine Lehre in Form eines gedruckten Buches veröffentlicht hat. Es gab zwar nach Erfindung des Buchdrucks um 1450 auch andere Reitmeister, die die Bücher schrieben, aber kein Werk wurde so oft neu aufgelegt und in so viele Sprachen übersetzt. Man kann sagen, es war der erste reiterliche Bestseller. Die erste Auflage von Federico Grisones Buch, Li ordini di cavalcare, was übersetzt bedeutet, die Regeln des Reitens, erschien 1550 und danach folgten 23 weitere Auflagen. In Spanien, Frankreich, England und Deutschland erschienen Übersetzungen. Natürlich vergingen Jahre, bis es soweit war.
Ja, und es ist wichtig zu verstehen, dass die Übersetzungen aus dieser Zeit sehr häufig wirklich stark von den Originalen abwichen. Und besonders die deutsche Übersetzung ist eigentlich keine mehr. So wurden Strafen weitaus drastischer geschildert und die Abbildungen, die weisen nur entfernte Übereinstimmungen auf. Der Inhalt wurde ganz anders gegliedert und es wurden Dinge hinzugefügt, die hätte Grisone selbst so nie gesagt und hatte auch nicht so geschrieben. Und am Anfang unseres Reitkunst-Gelesen-Projektes, da mussten wir uns ja einigen, wer sich mit welchem Meister beschäftigt und das Material für das Audiobook sammelt. Und bei Xenophon, da ging es mehr um die Wahl, welches Buch oder welche Schrift wir verwenden, mehr so wegen der Medienrechte. Und bei Grisone war das komplizierter. Und ja, Barbara, du sagtest zu Anfang ziemlich entschieden, den Tierquäler mache ich nicht, obwohl du ihn natürlich nachher ganz, ganz schön gelesen hast. Aber am Anfang war da eine gewisse Skepsis und also habe ich den dann übernommen und ich machte mich dann an die Arbeit, ein Skript zu schreiben, was ich vorlesen konnte oder was du vorlesen konntest, was ich einfach lesen ließ.
Ja, zu dem Tierquäler, also bei Grisone erschien dann eine schwarze Katze, die er wohl, wurde erzählt, einem Pferd in den Schweif gehangen habe. Und ich habe gedacht, nee, also so wie der dargestellt wird. Mittlerweile bin ich ein ganz großer Fan von Grisone und ich würde so gerne ihn wirklich wieder, ja, ihm die Ehre geben, dass er also nicht der Erfinder der Foltergebisse unbedingt ist. Aber ich war abgeschreckt. Ich war ganz froh, dass du das gemacht hast. Aber man muss ja auch Grisones Wirken unbedingt im geschichtlichen Zusammenhang betrachten. Wenn wir noch einmal zu Xenophon zurückgehen. Bei Xenophon, der hat es sich, ich sage jetzt mal, einfach gemacht. Er hat ja das Interieur der Pferde beschrieben und hat gesagt, den würde ich nehmen, den würde ich nicht nehmen. Also der hatte wohl die Möglichkeit, sich die Pferde auszusuchen. Bei Grisone war es, glaube ich, nicht so. Ich glaube, der konnte nicht so wählerisch sein, sondern er musste sich mit allen Pferden abgeben, die ihm also zur Ausbildung zur Verfügung gestellt wurden. Und so gibt er seinen Lesern eben auch Ratschläge, wie man mit verrittenen und schwierigen Pferden umgeht. Und da beschreibt er sicherlich einige Korrekturmaßnahmen, die wir heute ablehnen. Aber er beschreibt sie, er hat nicht wie der Wolf Kreide gefressen und oft benennt er solche Maßnahmen als letztes Mittel der Wahl und er fordert den Reiter immer wieder auf, bei Erfolg sofort von der Grobform zur Feinform zurückzukehren und jede Übungseinheit positiv zu beenden.
Da legt er wirklich großen Wert drauf. Und du nanntest ja vorhin den geschichtlichen Zusammenhang und auch wenn man eben ihn heute googelt. Und dieser geschichtliche Zusammenhang, aber auch, wo die Quellen wiederum ihre Informationen herhaben, das ist wichtig zu verstehen. Denn es gibt Einmal natürlich regionale Unterschiede, wenn es um Haltung und Ausbildung von Pferden geht, aber eben auch in Deutschland viele Schriftsteller, die sich mit der Geschichte der Reitkunst beschäftigt haben, die einfach immer wieder übernommen haben, was man halt in Deutschland so gefunden hat. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Für mich waren in der Arbeit am Skript die wichtigsten Quellen zum einen die noch recht neue Übersetzung von Liz Tobey von Li Ordini di Cavalcade ins Englische. Liz Tobey ist eine Amerikanerin und die hat sich eine Wahnsinnsarbeit gemacht und die einzige, ja, originalgetreue Übersetzung überhaupt geschaffen. Und ich habe zu der Autorin persönlichen Kontakt aufgenommen. Die war sehr, sehr freundlich, hat mir E-Mails beantwortet und von der Arbeit am Buch berichtet. Und ich empfinde wirklich große Hochachtung vor der Arbeit. Sie hat Ausgaben nebeneinander gestellt. Und es ist auch wieder erstaunlich, dass es eben in den USA ein von Hühnersdorf Museum gibt, was einem anderen Museum, was sich so mit Pferden und der Zeit um 1500 und etwas später dann auch beschäftigt, auseinandersetzt. Wir haben sowas gar nicht. Bei uns findet man da sehr bruchstückhaft Informationen. Naja, und wir haben ja in dem Xenophon-Podcast schon erzählt, dass wir angefangen haben, Originalausgaben zu sammeln. Denn meine andere wichtige Quelle, die ist tatsächlich eine Originalausgabe von 1584 und war in Venedig erschienen. Das ist noch eine richtige Originalausgabe der Li Ordini, die es natürlich auch als Reprint gibt, damit man nicht in dem alten Buch immer blättern muss. Aber ich habe schon, also ich hole es schon zwischendurch raus und habe jedes Mal ein ganz ehrfurchtsvolles Gefühl. Und ich finde auch, es ist ein Buch und Bücher soll man auch mal noch anfassen und darin blättern. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Naja, und über die Suche im Internet bin ich dann auf Giuseppe Maresca gestoßen. Der ist ein Pferdezüchter, aber ist aus einer anderen Branche und ist ein Historiker auch, was so die Pferde in Italien angeht, die alten Reitmeister. Und er hat mir sehr geholfen bei den Nachforschungen in Neapel. Und dann beschäftigte ich mich natürlich außerdem, weil wir sind ja in Deutschland, mit dem Reprint der deutschen Übersetzung, die der Olms Verlag nochmal herausgegeben hat. Ich glaube, das war 1972. Wo man eigentlich schon hätte ein bisschen wissen können, dass es keine richtige Übersetzung ist, aber es ist auch ein Stück deutsche Zeitgeschichte und der deutsche Übersetzer hieß Johann Faiser. Gut, und dann gibt es eine englische Übersetzung, die ist auch fast so falsch wie die deutsche von Thomas Blandeville. Und ja, da mal vielleicht trotzdem mal an der Stelle vorweg, der Herzog von Newcastle, der hat sich damit auch beschäftigt und der schlägt verbal in seinem Buch sehr auf Blandeville ein. Und untermauert eben auch, dass es wirklich keine korrekten Übersetzungen sind. Mir war also klar, dass sich gar keins dieser Bücher zum Vorlesen eignete. Und wenn man mal so Einzelpassagen von Rules of Riding von Liz Tobey ausnimmt. Und ja, ich wollte immer mehr wissen. Also es hat mich richtig neugierig gemacht. Ich bin zweimal in Neapel gewesen zur Vorbereitung und fahre immer noch gerne hin. Der Kontakt mit dem Herrn Maresca besteht nach wie vor. Und das hat uns wirklich auf eine Abenteuerreise geführt.
Ja, das war so das spannendste also Projekt, ich glaube, für dich mit deiner Reise nach Neapel, was ich hervorragend fand, wo ich Bilder gesehen habe. Und ich hatte Homeoffice hier, also ich musste gucken, wie verwirklicht man eigentlich so ein Hörbuch. Und außerdem gab es dann auch noch in dem Arbeiten mit den alten Meistern, sind daraus auch noch die Reitbahnbuchstaben entstanden. Ein Projekt, wo wir Zitate der alten Reitmeister, also die bekanntesten, genommen haben und dann jeweils die Anfangsbuchstaben der Reitmeister dann für die Bahnpunkte genommen haben. Und Federico Crisone hat natürlich das F bekommen mit seinem Zitat. Hängen jetzt schon in mehreren Reithallen. Und ich finde, mit diesen Zitaten kommt auch der Geist der Reitmeister in die Hallen. Also es wird also sehr, es wird eher ein Reittempel dadurch, durch diese Zitate. Und ja, ich muss dann schauen, wie macht man eigentlich gute Aufnahmen? Wer würde für Schnitt und Mastering verantwortlich sein? Wie sollten am Schluss eigentlich die Veröffentlichungen laufen? Und wir brauchten Coverbilder und natürlich Musik. Wir hatten Fototermine, du und ich. Das war sehr schön bei der Uli. Dann haben wir zwei Tontechniker gehabt. Zuerst den Alex, der in seinem Häuschen mit uns sogar noch aufgenommen haben. Nur das Häuschen stand halt, ja, das war auf dem Land und dann kam der Motorradfahrer und dann krähte ein Hahn und dann gab es eine Wespe. Also das war immer, wir mussten immer neu anfangen. Und dann sind wir in ein richtiges Tonstudio gegangen zu Ralf, der eigentlich Musiker war. Und der arme Ralf musste, der kann keine Ahnung von Pferden, der musste sehr viel über Pferde lernen. Aber er hat das tapfer, tapfer mitgemacht und er war ganz stolz, seiner Freundin zu sagen, als er eine Fahrradtour gemacht hat. Und das ist ein Rappe. Das weiß ich von Barbara und Marion. Also wir hatten so viel drumherum und es war nicht so. Ich habe damals gedacht, gut, ich war ja ganz gut im Vorlesen in der Grundschule und habe gedacht, ja, das spezifiziert mich für mein Hörbuch, aber so einfach war das nicht und es ist ein umfangreiches Projekt gewesen, ne?
Wir haben in ganz verschiedenen Bereichen wahnsinnig viel gelernt und immer noch. Also es ist ja vielleicht genau auch zur richtigen Zeit, so in dem, wo du sagst, man ist noch lernfähig und merkt eigentlich jeden Tag, wie viel man noch nicht weiß. Und das hält ja an. Also jedenfalls hatte ich Rules of Riding, weil das natürlich für mich der Zugang war, das Original natürlich besser zu lesen als dieses umständliche alte Italienisch, weil es halt eine editierte Auflage ist, wo sie ja erklärt, wie was gemeint ist, wie Maße richtig gelesen werden. Und dieses Buch Rules of Riding ist ziemlich dick, viel dicker als das Gli Ordini, die Cavalcare. Und ich hatte es Tag und Nacht bei mir, in Italien, egal wo. Also immer Rucksack und so ein Ringbuchblock und habe es wirklich auf Deutsch ziemlich Wort für Wort übersetzt. Und ich verglich eben, formulierte um, fasste dann nach und nach zusammen und es entstand unser Skript. Und das Ziel war zum einen, Federico Grisone näher zu kommen, ihn zu verstehen, kennenzulernen und aber auch nachzuvollziehen, unter welchen Bedingungen er gelebt und gearbeitet hat. Und halt den Originaltext wirklich verständlich zusammenfassen, dass man dann das vorlesbar wiedergeben konnte und eben auch ja verständlich wiedergeben konnte.
Ja, im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag wird er einfach nur als der Erfinder der Foltergebisse genannt und wird also sehr negativ dargestellt. Und auch in vielen Lehrbüchern, die sich mit der Geschichte der Reiterei auseinandersetzen, kommt er gar nicht gut weg. Deswegen war auch meine Abwehrhaltung, dass ich mich mit ihm beschäftige, erstmal da. Aber es ist ja ganz anders gekommen.
Also auf dicken Wassertrensen wurde damals wirklich nicht geritten, das muss man ganz klar sagen. Und gebisslos auch eher noch nicht. Das kam dann mit den Kappzäumen ein bisschen später auf, wobei er das auch schon nannte am Anfang der Ausbildung, dass man da noch keine Trense benutzt. Aber ein ganz großes Aber, es gab die Art Gebisse schon viel, viel länger und zwar noch viel martialischer und brutaler, als die Grisone im Buch abgebildet hat. Und das beweisen auch viele Bilder aus der Zeit und aus dem Mittelalter. Also der Erfinder war er nicht, definitiv nicht. Und einige dieser Abbildungen, da sagte auch der Reiter, soll die halt kennen, aber die soll man nicht verwenden. An sich nimmt er die simpelsten und in bestimmten Ausnahmefällen, da empfiehlt er dann ein etwas schärferes Gebiss. Und wenn man sich das vorstellen will, das ist eher so wie ein Pelham. Es sind eigentlich, glaube ich, ein paar Stangengebisse gibt es, aber die meisten sind in der Mitte gebrochen und haben halt Anzüge wie heute ein Pelham. Wobei im Turniersport sind die Anzüge so lange nicht mehr erlaubt, aber durchaus in der Westernreiterei finden wir sowas. Und das sind auch nicht ganz, also sie sind nicht unbedingt scharf. Es kommt immer darauf an, wie schnalle ich die Kinnkette. Aber wer sich dafür interessiert, der kann googeln. Es gibt ein Bild von Dürer, das den heiligen St. Georg darstellt, ich glaube von 1508.
Ja,
Und
da war der Sohn ja gerade 8 Jahre alt. Also da kann er nicht
eins,
verantwortlich gewesen sein.
glaube ich,
1508,
15,
er ist 1500 geboren.
sieben. Man sagt immer um 1500.
Ah, okay.
Also auf jeden Fall war er im Kleinkindalter und sicherlich noch
Passt.
nicht damit
Ja.
beschäftigt, Tierquälergebisse zu erfinden.
Ah ja, da war er circa 1 Jahr alt, ne? Ja, und der englische Wikipedia-Eintrag, der war ja viel freundlicher, oder?
Da wird er als herausragende Persönlichkeit seiner Zeit beschrieben und einen Meister auch genannt, nämlich dieser Caracciolo, der sagte über ihn, dass das so aussieht, dass er, ja, also es gäbe keinen besseren Reiter so ungefähr. Also wenn das da noch so steht, das kann sich ja ändern, Wikipedia, aber das war da so, also es war ein sehr großer Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Wikipedia-Version.
Ja, also kann man sagen, dass der schlechte Leumund eigentlich vor allem durch die deutsche Übersetzung entstanden ist.
Absolut.
Gut, die Liardini sind in vier Teile unterteilt. Die sogenannten Libri, das kommt aus dem Italienischen, von Libro, das Buch. Es ist nicht so umfangreich, dass wir das als Buch bezeichnen würden. Und deswegen kann man auch eher sagen, das sind Kapitel oder Abschnitte. Der deutsche Übersetzer Pfizer machte kurzerhand sechs Teile daraus. Und allein seine Titelübersetzung sollte einen schon misstrauisch machen, was die Treue zum Original angeht. L'ordine di cavalcare, wörtlich die Regeln des Reitens, wurde zu künstlicher Bericht und allerzierlichste Beschreibung des edlen, festen und hochberühmten Federico Grisonis, neapolitanischen, hochlöblichen Adels, wie die streitbaren Pferde, durch welche ritterliche Tugenden mehrteils geübet, zum Ernst und ritterlicher Kurzweil geschickt und vollkommen zu machen. So, das war der damalige Sprachgebrauch. Das ist sicher ganz spannend, aber es ist so irreführend, der Titel, wenn nicht sogar falsch. Der Olms Verlag, der sich durch das Verlegen von Fachbüchern über Pferde und Reiterei sehr verdient gemacht hat, hat eben diese falsche Übersetzung als Reprint 1972 herausgegeben. Das ist auch ohne Frage ein historisches Dokument. Und viele Autoren anderer Bücher griffen darauf zurück, wenn sie sich mit der Geschichte der Reiterei beschäftigten. Nur leider macht es den Inhalt nicht richtiger. Es kann nicht als Übersetzung im eigentlichen Sinne angesehen werden. Neben den scharfen Gebissen wurde Grisone auch vorgeworfen, Pferde unverhältnismäßig hart zu strafen, mit zum Teil fast skurril anmutenden Methoden.
Ja, das stimmt. Und ich möchte erstmal einmal auf die Gebisse eingehen. Und es gab, wie gesagt, längst viel schlimmere Gebisse. Und einige Gebisse aus den Liordini sind durchaus mit den Gebissen eben aus dem aktuellen Springsport oder aus der Westernreiterei zu vergleichen. Und damit meine ich noch nicht die ganz schlimmen Spezialanfertigungen, sondern Gebisse, die man auch bei Lösdorf kaufen kann. Und zu den angeblichen Foltermethoden. Es ist schon so, dass Grisone viel ausführlicher als andere Strafen beschreibt, aber er beschreibt eben auch einen logischen und systematischen Aufbau. Und das wird ja heute so ein bisschen ausgeklammert. Man beschreibt ja heute oft diese ideal verlaufende Trainingseinheit, einfach auch um anderen, die das dann nicht richtig einordnen, keinen Input zu geben für schlechte Sachen. Wir wollen aus der heutigen Sicht diese Strafen nicht schönreden. Das ist nicht gut und man findet auch einen anderen Weg, aber wir leben in einer anderen Zeit. Damals ging es doch ums Überleben, um Kampf, um Situationen, wo Pferde eben wirklich mal mit aller Kraft, die sie haben, vielleicht auch fliehen wollten oder man selber musste wirklich sagen, ich muss da weg und das Pferd darf nicht scheuen, es will irgendwo nicht vorbei und man muss. Das ist sehr, ja, man muss sich da wirklich dann mal reinbegeben, was wäre, wenn? Und ihn jetzt auf die Strafen zu reduzieren, das wäre absolut nicht gerechtfertigt. Und schon gar nicht, ihn für das zu verurteilen, was die anderen Übersetzer aus dem Buch gemacht haben. Uns mag einiges grausam und barbarisch erscheinen, aber die Menschen damals, für die war das ja nichts Ungewöhnliches. Es gab ja noch Hexenverbrennungen und Folter und es wurde eben vom Pferd aus gekämpft. Und ja, das soll alles keine Entschuldigung sein, aber man sollte eigentlich sich erstmal mit der Geschichte beschäftigen der damaligen Zeit und dann eben versuchen, das Gute rauszufinden und nicht das Buch als Reitlehre in die Jetztzeit zu übertragen. Das ist es sicherlich nicht mehr, aber man kann sich schon mal auf Spurensuche begeben und Wurzeln von unseren heutigen Disziplinen erkennen und einiges ist eben wirklich interessant. Und es geht ja nicht nur um Strafen oder Erziehungsmaßnahmen, sondern zuerst beschreibt er zum Beispiel, wie man ein Pferd auswählt. Und da spielt einmal das Exterieur eine Rolle, wie wir das von Xenophon ja auch schon kennen. Zum anderen aber, und das ist ganz spannend, die Elementenlehre.
Ja, das ist ein ganz neuer Aspekt bei der Pferdebeurteilung, die uns da vorgestellt wird. Also Grisone schreibt, dass die Qualität des Pferdes vorrangig von den vier Elementen abhängig ist. Und die Elementenlehre geht auf die griechische Antike zurück, genauer gesagt auf Empedokles, der um 495 vor Christi lebte. Und von Aristoteles wurde diese Lehre systematisiert. Alles Bestehende setzt sich aus vier Elementen zusammen. Das ist Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und in der Renaissance fand besonders in Italien die Verschmelzung der antiken arabischen und der mittelalterlichen europäischen Wissensströme statt. Und besonders in Neapel, aber auch in Venedig und Florenz wurde Alchemie und Astrologie gelehrt. Und gerade Neapel war stark beeinflusst durch die arabische, spanische Kultur. Und so kann man auch nachvollziehen, dass Grisone die Pferde nach der Elementenlehre einteilte. Und damals war diese Lehre modern und auch die Menschen wurden bestimmten Elementen zugeordnet. Auch Farben und Abzeichen werden bei Grisone detailliert beschrieben und sie zeigen ebenfalls verborgene Eigenschaften des Pferdes an.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, mit wie vielen Details wir uns beschäftigt haben. Ich musste erstmal Geschichte wiederholen und mir selber so Fragen beantworten. Wann begann eigentlich die Renaissance und seit wann gab es nochmal den Buchdruck? Unter wessen Herrschaft stand Neapel zu Beginn des 16. Jahrhunderts? Und das war interessant und spannend und das war wie so ein Baum und der verästelte sich bis ins kleinste Blättchen. Und besonders eben diese Beschäftigung mit Grisone, die hat wirklich meinen Horizont unwahrscheinlich erweitert und tut es ja das immer noch. Und er beschreibt auch diese Pferdefarben so schön, allein die Füchse, denn die sind ja prinzipiell dem Element Feuer zuzuordnen und Feuer macht einen eher heißblütigen und leicht erregbaren Charakter. Und ich habe zwei sinngemäß übersetzte Textabschnitte aus dem Libro Primo mal aufgeschrieben. Das wäre auswendig ein bisschen schwierig. Und das ist der erste. Und dass der Charakter eines Pferdes dieselben Charakteristika hat wie das Element, das es am meisten beeinflusst. Wenn es mehr der Erde verwandt ist als den anderen Elementen, wird es melancholisch sein, erdverbunden. Schwer, ungeschickt, gesprenkelt oder honigfarben braun, mauvefarben oder eben derartige Farben. Und ein anderer Abschnitt, wenn es mehr dem Feuer verwandt ist, wird es feurig sein, leidenschaftlich und ein Springer. Selten hat es große Stärke, hier ist vielleicht Ausdauer eher gemeint, und es neigt dazu, ein Fuchs zu sein, wie eine Flamme oder einer glühenden Kohle ähnelnd.
Naja, man weiß das so heute. Fuchsstute gilt ja immer als sehr kapriziös. Und ich weiß, dass man sagt, ja, Pferd kann gut springen. Und wenn man das dann verkaufen will und der Käufer fragt, ja, ist ein Fuchs, ist eine Stute, nee, dann nehme ich ihn nicht. Nehme ich sie nicht, ne? Also Fuchsstute scheint, also Fuchs allgemein feurig, aber Fuchsstute scheint nochmal speziell zu sein, so in der Reiterwelt.
Also ich glaube, mit Springer, bevor man da, weil wir denken natürlich an Springpferd, damit meint er damals so Pferde, die schon so ähnliche, so schulsprungartige Bewegungen ausgeführt haben. Das waren eher damals die Springer. Die Bezeichnung finden wir dann weiter, auch bei anderen Meistern. Und er beschreibt ja dann auch schon so ein bisschen so kleine Erhebungen und solche Lektionen. Und wahrscheinlich ist das bei deiner Tänzerin in Fuchsstute auch. Die machen manchmal auch Hüpfer oder Sprünge auf der Stelle. Sich das dann natürlich bei einem eher feurigen Pferd eher mal ja, durch die Natur schon zeigt.
Ja, das stimmt. Er beschreibt in Libro Primo auch das Exterieur und da liegt er mit unseren heutigen Vorstellungen nicht auseinander. Auf diesem Abschnitt sind wir darum auch in unserem Audiobook etwas mehr eingegangen. Die großen schwarzen Augen sind übrigens ein Merkmal des neapolitanischen Pferdes. Dank der unglaublichen Bemühungen von Giuseppe Maresca konnte die Pferderasse Neapolitana, die als ausgestorben galt, wiederbelebt werden und ist seit einigen Jahren immaterielles italienisches Kulturerbe. Die alten italienischen Rassen sind bei uns nicht so bekannt wie der Lusitano oder der PAE, aber es gibt außer den Neapolitanern der Familie Maresca auch noch die Morgesen, die in Apulien beheimatet sind. Und was viele gar nicht wissen, der Neapolitaner ist der Vorfahre der Lipizzaner und mit ein Grund, warum es unter den Lipizzanern doch immer mal wieder einen gibt, der dunkel geboren wird und es auch bleibt. Nach den ersten Abschnitten über die Auswahl eines geeigneten Pferdes beschreibt Federico Grisone das, was wir heute als Gewöhnungsphase bezeichnen. Er beginnt mit der Aussage, dass auch das Pferd mit den besten Anlagen der Reitkunst bedürfe, um seine Talente zu entfalten und dass das Gegenteil genauso möglich sei. Durch schlechtes Reiten könne man auch das beste Pferd ruinieren. Ist so. Außerdem erklärt er, der Trab sei die wichtigste Ausbildungsgangart. Und das findet man auch bei Steinbrecht und auch in der Reitvorschrift wieder.
Ja, also das mit dem Trab ist oder mit der Reiterei das beste Pferd zu ruinieren, ist ohne Frage wahr. Und zum Trab habe ich auch einen sinngemäß übersetzten Satz rausgesucht. Und es ist folgender: Fohlen gehen Schritt, galoppieren und rennen, aber traben selten. Korrekter Trab verleiht dem Pferd Beweglichkeit im Schritt, Kraft im Galopp, Schnelligkeit im schnellen Galopp oder Sprint. Muskeln und Stärke für die Sprünge, Leichtigkeit im Halten, Sicherheit und großartige Ordnung für die Manege, unendliche Kraft oder vielleicht auch Stabilität für Kopf, Hals und Rumpf, weichen und guten Kontakt zum Maul. Der korrekte Trab ist die Grundlage allen Lehrens.
Die Manege ist das Reitplatz, Reitbahn.
Ja, das stimmt. Und in den Niederlanden oder in Belgien nennt man Reithallen teilweise heute noch so. Und der Grisone verwendet das Wort manegiare oder das Verb als Verb, womit er dann die Arbeit auf dem Reitplatz meint. Und das ist auch etwas Neues, dass man eben nicht nur sagt, reiten, Strecke zurücklegen, sondern eben wirklich das Pferd in einen Raum nehmen, um es dort zu trainieren. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal auf einen Punkt eingehen, der Grisone zumindest in deutschsprachigen Texten häufig unterstellt wird. Er soll nämlich die Reiter angewiesen haben, auf einem tiefen, frisch gepflügten Acker zu trainieren. Und natürlich habe ich mir dann in Neapel und rundherum mal die Bodenverhältnisse genau angesehen, ob man da sowas findet. Und bekanntermaßen liegt Neapel am Vesuv und der Boden ist eher steinig, geprägt durch Lavagestein und Sand. Und hier kann man weiß Gott, hier kann man nicht tief pflügen. Also ich habe kein Feld gesehen. Natürlich gibt es da auch Landwirtschaft, aber die Sommermonate sind ja auch heiß und trocken. Und ein etwas aufgelockertes Feld, das wird zum Reiten wesentlich besser gewesen sein. Also die schweren Äcker, die sucht man vergebens. Und ich glaube, er wollte dem Pferd eher was Gutes tun. Es ist an anderer Stelle auch mal, dass man Steine absammeln soll oder eben bei sehr ungeschickten Pferden auch mal so Steinchen liegen lässt, damit die besser aufpassen. Also er hat sich da schon Gedanken gemacht und ich sehe das eher so, dass das was Positives ist. Und ja, also zum Reiten ließ Grisone eben auf diesem ausgewählten Platz den Reiter auch ganz bestimmte abgemessene Figuren reiten und bevorzugt wurden zwei nebeneinander angelegte Zirkel, so die sogenannten Ringe geritten und eine Gerade. Und diese Geraden, das waren die Repoloni. Und es gibt im Buch eine Skizze. Und das liest sich schon so ein bisschen wie eine Dressuraufgabe, wenn man so diese kleine Schrift am Rand liest. Der Anfang ist da qui si entra. Und das bedeutet, von hier kommt man rein, von hier einreiten, sozusagen. Und dann geht es eine bestimmte Anzahl rechts, eine bestimmte Anzahl links, dann geradeaus mit einem kleinen Kreis zurück. Also schon sehr exakt, sehr genau. Und Liz Tobi beschreibt auch, ich glaube, das haben wir im Audiobook auch, dass es eben dieses Maß dieser Ringe oder der Umfang eigentlich schon in den heutigen Zirkeln entspricht, die im 2040 oder 2060 Viereck zu finden sind.
Ah ja. Ja, im zweiten Teil, dem Libro Secondo, geht Grisone näher darauf ein, wie das Training systematisch gesteigert wird. Die Anzahl der Ringe und der Bahn im Geradeaus auf den Repelloni wird nach und nach gesteigert und der Galopp wird dann allmählich hinzugenommen und das Pferd lernt, engere Drehungen am Ende der geraden Linien zu tun. Und Grisone rät ausdrücklich davon ab, zu früh, zu schwere oder gar doppelte Wendung oder Drehung zu verlangen. Diese Drehungen, heute würden wir vielleicht sagen Pirouetten, verlangen vom Pferd ja schon sehr viel. Wir würden heute sagen, es hat dann schon Tragkraft oder muss schon Tragkraft entwickelt haben.
Genau, also diese Textstelle ist auch wirklich beachtlich. Grisone begründet nämlich seine Warnung zu viel, zu früh, zu viel zu verlangen damit, dass wenn der Reiter von einem Pferd, das eigentlich damit noch überfordert ist, zu früh diese doppelten Drehungen verlangt, dann würde es unter einem Reiter, der kein Experte ist, nicht einmal mehr die halben Drehungen gut machen. Und das ist ja heute noch genauso. Ein von einem Profi gerittenes Pferd, das nur scheinbar eine ganze Pirouette gehen kann, das geht mit einem schwächeren Reiter manchmal nicht mal eine ordentliche Volte mehr im versammelten Galopp, weil es sich sofort der Lastaufnahme entziehen will und nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil es überfordert ist und das noch nicht kann und dann natürlich seine Chance nutzt, sich eben dieser Lastaufnahme und der Anstrengung zu entziehen. Und diese Warnungen vor oder die Warnung vor Überforderung und eben dieser systematische Aufbau von den Trainingseinheiten durch diese Steigerung, mehr Ringe auf jeder Hand oder erstmal halbe Drehungen, die ziehen sich durch das ganze Buch. Grisone lehrt konsequent und aber immer in dem Wissen, dass körperliche Entwicklung Zeit braucht. Und ich habe noch ein paar kurze Abschnitte aus dem Libro Secondo herausgesucht, damit man vielleicht ein bisschen ja eine Idee von dem Text bekommt. Und das geht los mit: Grundsätzlich führt die versammelte Schritt- und Trabarbeit eher zum Erfolg und der Galopp sollte nur selten sein. Und so wird das Pferd stabil und gleichmäßig vorwärts gehen, ohne dabei auf die Vorhand zu kommen oder sich in die Eisen zu treten. Ich erinnere dich, dass der Sporen am Gurt eingesetzt wird und nicht an den Flanken. Oder eine andere Textstelle: Viele glauben und irren, wenn sie annehmen, oft und schnell galoppieren macht das Pferd schneller. Sicher ist das nicht der Fall. Anlehnung und Maul werden schlechter. Es rennt weg und durch die Erschöpfung wird es geschwächt. In den meisten Fällen reicht es, die Arbeit auf den Ringen im Trab zu machen und das Pferd wird stabil, bekommt eine gute Anlehnung und wenn das im Trab erreicht ist, nimmst du den Galopp dazu. Und am Ende immer anhalten und die Possate. An der Stelle sei gesagt, die Possate ähnelt der Levade, das heißt, das Pferd erhebt sich auf seine Hinterbeine, aber in der Possate sind die Hinterbeine noch etwas weniger gewinkelt. Ich glaube, Pesade ist heute auch noch im Gebrauch, so wenn man zum Beispiel an die spanische Hofreitschule schaut.
Naja, okay. Naja, im dritten Teil kommen dann die Abbildung der verschiedenen Gebisse. Und was uns heute neben den langen Bäumen befremdlich erscheint, sind die Kettchen, die über das eigentliche Gebissstück bei einigen Gebissen zu sehen sind, die gewickelt, darüber gewickelt wurden. Und sie dienten dazu, die Kautätigkeit anzuregen. Wahrscheinlich waren sie dem Pferd nicht immer sehr angenehm, aber man kann daraus ablesen, dass auch den Reitern der damaligen Zeit ein tätiges Maul wichtig war. Grisone bevorzugte übrigens, wie du schon gesagt hast, ein recht schlichtes Gebiss, das so in etwa dem heutigen einfach gebrochenen Pelham, ähnelt.
Wenn man sich so Bilder und Gemälde aus früheren Zeiten anschaut, dann sind die Pferde ja meistens mit deutlich zu engen Hälsen und aufgesperrten Mäulern dargestellt. Wenn wir zu Xenophon gehen, da waren die vielleicht noch nicht immer so eng, aber oft sehr gegen die Hand, mit rausgedrücktem Unterhals und auch offenen Mäulern. Aber es herrschten ja auch wirklich andere Bedingungen. Und ich finde das ganz wichtig, dass man diese Diskussionen, die wir heute immer auch zu Recht um Zäumungen und Trainingsmethoden führt, dass man das jetzt nicht eins zu eins auf die Lektüre von einem Buch von 1550 überträgt. Ja, wenn wir um sportliche Ehren reiten oder eben in der Reitbahn das Pferd zu kontrollieren, dann muss man auch sagen, was hatten die? Wir haben ja heute auch andere Materialien, können die anders abschleifen, anders fertigen. Das waren ja wirklich andere Zeiten und es ging wirklich um Kontrolle, die das Überleben sicherte. Und wenn man sich zum Beispiel so Wachtürme alter Städte ansieht, die noch eine erhaltene Stadtmauer haben, da ist ja oft dann so ein Raum, wo diese Folterkammern waren. Und wenn man sich das anschaut, macht man es ja, weil man sich für Geschichte interessiert und nicht, weil man sich eben sowas im Keller nachbauen will. Hoffe ich jedenfalls.
Ja.
Was wir heute wirklich Federico Grisone lernen können. Das ist zum Beispiel Folgendes, denn er wusste, dass sich Pferde beim Aufeinander zureiten erschrecken können. Und das war zu seiner Zeit ja keine ungewöhnliche Situation. Man muss nur an die Lanzenkämpfe denken oder Kampf mit dem Schwert oder Säbel. Und um das halt zu üben, da lässt er zwei Reiter nebeneinander zwei Zirkel anlegen, und zwar auf verschiedenen Händen, so dass sie sich dann an einer Zirkelseite, dann kommt man sich nebeneinander entgegen, wenn man auf zwei Händen ist. Ja, also das ist so, dass es zueinander wie zwei Räder, die sich wie ein Zahnrad zueinander drehen, ist man eben genau bei X nebeneinander. Und die Pferde kommen aufeinander zu, wenden aber rechtzeitig vorher ab. Und man hat also noch keine eskalierende Situation dadurch und kann ja auch den Abstand erstmal groß machen und dann dichter, bis man schließlich Bügel an Bügel nebeneinander ist. Und erst wenn das ohne Störung oder Erschrecken gelingt, dann sollen die Reiter die Zirkel nebeneinander auf einer Hand anlegen. Und dann kommt man sich ja in der Mitte entgegen. Und erstmal auch mit größerem Zwischenraum. Und dann wird der Zirkel langsam wieder größer gemacht. Und ja, wer macht das heute noch so bewusst? Vielleicht macht man es mal, wenn man eine Weihnachtsquadrille einübt und man merkt, das ein oder andere Pferd mag das nicht. Aber wer macht das heute mit einem unerfahrenen Pferd, bevor er das erste Mal auf den Abreiteplatz geht? Da haben wir dann eher hysterisches Geschrei, oh, der kennt das nicht, haltet Abstand, oder es gibt eine rote Schleife vorne und hinten. Aber wenn man das übt, dann haben die Pferde auch nicht mehr so viel Angst. Und wir müssen gar nicht unbedingt Turnier reiten. In der Reithalle sind wir halt nicht immer alleine. Und ja, ist auch sehr unangenehm, wenn man so ein Pferd hat, was dann irgendwann vor anderen Pferden so scheut und man immer im Lauermodus aufpassen muss, dass bloß keiner zu nahe kommt von vorne oder hinten.
Ja, ich habe dich ja besucht in Coburg und habe ja einen Ausflug in die Feste Coburg gemacht. Und das fand ich ganz interessant, weil da waren Ritter zu Pferd in Rüstung gezeigt, die dann ihre schwere Lanze trugen. Und wenn man jetzt denkt an so ein, ja, ein so Turnier, wo Ritter gegeneinander reiten im Galopp, das sieht man ja dann oder auch in den Filmen, und dann noch versuchen, den Gegner mit dieser Lanze, die ja ein Riesenungewicht ist, eine Unwucht, noch den anderen vom Pferd zu stoßen. Das heißt, die Pferde mussten volle Karache gegeneinander galoppieren und je nachdem der Kleidung dann noch klappernd mit einem klappernden Ritter da oben drauf, der ja schepperte wie nur was, dann in dieser Rüstung des Pferdes, die ja auch schepperte, und dann haben die vielleicht noch gejohlt, das Publikum. So, da muss man mal denken, was man für eine Beherrschung des Pferdes brauchte, um alleine so einen Lanzenkampf vorzuführen. Also es hat mich nochmal sehr beeindruckt, was da für eine Desensibilisierung erfolgen musste, allein so ein Pferd in eine Rüstung zu stecken und dann auf den nächsten Zug zu galoppieren. Ja, da ist der Abreiteplatz, wirkt ja ein bisschen wie ein Streichelzoo dagegen, ne? Also, obwohl ich weiß, wie viel dazugehört, ein Pferd dazu hin dazu zu bringen. Naja, und diese Korrekturmaßnahmen von Grisone beschrieben, zeugen halt auch von einem anderen Verständnis für Lebewesen, wie wir es heute haben, zumindest in Deutschland. Es hing halt das Leben, Prestige, alles davon ab. Es war halt das Auto. Und dennoch kann man immer bei ihm deutlich erkennen, dass Grisone über das Pferd nicht wie über eine wilde, widerspenstige Bestie sprach, die man gefügig machen sollte, sondern er hielt die Pferde für intelligent und lernfähig. Und wir sind in unserem Audiobook daher auch gar nicht so sehr ins Detail gegangen, was die Bestrafung angeht, einfach weil Grisone eben in der Vergangenheit so oft darauf reduziert wurde und falsch interpretiert wurde.
Ja, absolut. Wir haben uns wirklich dann die Sachen, die positiv sind und die man auch heute sich nochmal in Erinnerung rufen kann und wo man heute noch von lernen kann, die haben wir eher rausgesucht, wobei wir ja im Audiobook das ein oder andere nennen, also ganz verschweigen wollen wir es auch nicht, aber halt ihn eben nicht drauf reduzieren. Und so fordert Grisone den Reiter ja oft auf, Stimmhilfen zu gebrauchen. Später dann galt der übertriebene Einsatz der Stimme als verpönt. Und in der Reitbahn ist es ja auch unangenehm, wenn jetzt alle ihre Pferde anreden oder anschreien. Im modernen Turniersport verlangt man auch eher nach unsichtbaren und unhörbaren Reiterhilfen. Und im Krieg kann es, ja, wenn man unüberlegt zu laut spricht oder gar schreit, dann kann man dem Feind das Versteck verraten. Da will man ja auch nicht, dass die Pferde so viel wiehern. Und trotzdem ist natürlich die Stimme ein Mittel, auf Pferde einzuwirken. Und ein Mittel, das beschreibt Grisone, gegen sie, dass sie sich eben nicht mit einem bestimmten Körperteil wehren. Wenn man schnalzt, dann ist es was, was das Pferd anregt, zum Beispiel. Und es wird nicht wie gegen den Schenkel vielleicht sich eher in der Muskulatur verhalten und dagegen gehen oder sogar ausschlagen, ne? Sondern die Stimme kann wirken, ohne dass sie an irgendeinem Körperteil Widerstand hervorruft. Und sie kann keine körperlichen Verletzungen hervorrufen. Und auch dazu gibt es eine Textstelle. Wisse, dass die menschliche Stimme die größte Einwirkung sein kann. Die Stimme wird das Pferd nicht durcheinander bringen, es sich nicht sich selbst vergessen lassen. Das interpretiere ich mal als panisch werden. Es nicht flüchtend machen, es nicht entmutigt machen oder verzweifelt. Was bei Schlägen mit dem Stock passiert, obwohl sie auch Wirkung haben. Es ist notwendig, die angemessenen Hilfen rechtzeitig zu gebrauchen. Und alle diese Methoden, und da bezieht er sich auf vorherige Abschnitte, werden dem Pferd klar machen, dass sein Fehler die Ursache für die Strafe war.
Ja, also das ist doch sehr, sehr vernünftig gesprochen. Ja. Also du hast ja die italienische Reprintausgabe, die einzig originalgetreue Übersetzung von De Stobi. Du hast die englische Übersetzung durch Thomas Blandeville und die deutsche Pfizer-Interpretation richtig studiert. Und Federico Crisone, so umstritten er sein mag, ist und bleibt der Erste, dessen Lehren sich durch den Buchdruck so weit verbreitet haben. Und wir haben versucht, oder auch du vor allen Dingen hast versucht, Federico als Person auch darzustellen, als dass man der Person des Reitmeisters nahe kommt und dass er nicht abstrakt bleibt mit irgendwelchen, ja, vielleicht unglücklichen Zitaten nur. Und die Reiter von heute, die schnell verfügbaren Input suchen, finden in den Büchern unserer Zeit für ihr eigenes Training geeignetere Tipps. Man muss ja nicht mehr Lanzenstechen machen. In unserem Hörbuch über Federica haben wir ihn aber noch etwas detaillierter als hier vorgestellt und ja, ihn als Person erscheinen lassen, sogar mit einigen italienischen Originalpassagen.
Ja, also die Vorbereitung für das Audiobook, die war wirklich intensiv und es hat lange gedauert. Und das war für uns beide gewissermaßen eine Art Studium, auch mit Technik und Tontechnik. Und mir hat Giuseppe Maresca wirklich sehr geholfen. Wir haben ja jetzt schon öfter den Namen genannt. Das ist eben ein Neapolitaner, der alte Bilder sammelt und Karten. Und mit seiner Hilfe gelang mir das wirklich, mich etwa um in diese Zeit hineinzuversetzen. In Neapel stehen ja eben auch noch diese Burgen und zwei Schlösser. Und er wusste eben, dass bestimmte Gebäude, wenn die nach unten hin sich verbreitern, eben wirklich noch aus dem Mittelalter sind. Und hat mir viel über die historischen Gebäude erzählt, die damaligen Herrscher und auch die Kultur. Und wir vergessen so schnell, was es alles nicht gab. Es gab ja weniger gute Wege und Straßen. Es gab kein künstliches Licht. Und das Pferd war trotzdem so viel mehr als nur ein Transportmittel. Und man schätzte eben nicht nur die Gaben, die die Natur dem Pferd mitgegeben hatte, sondern auch den Ausbildungsstand. Und Grisone betont wirklich oft den Wert einer systematischen Ausbildung in Bezug auf Zuverlässigkeit und Gesunderhaltung.
Ja, die Renaissance war ja die Wiederentdeckung von verloren gegangenem Wissen der Antike, aber die Welt hatte sich weiterentwickelt und in die neu gegründeten Reitakademien in Italien kamen Adlige aus Europa, um zu lernen. Wahrscheinlich bezahlten sie nicht gerade wenig für diese Auslandsaufenthalte. Ein Reitausbilder musste sicherlich hohen Ansprüchen gerecht werden, denn wie man sich im Sattel präsentierte, so konnte es das Ansehen steigern oder es sinken lassen. Das ist ganz klar, wenn man wie ein Plumpsack da sitzt oder noch runterfällt, das ist dann nicht so hübsch für die Ladies. Zu Crisones Zeiten war es dann mit dem Zureiten nicht mehr getan, sondern die Profis bildeten die Pferde weiter aus und sorgten dafür, dass sie mit allem vertraut waren, was der damalige Alltag mit sich brachte. Es war ja nicht nur Crisone alleine, der im Neapel der damaligen Zeit unterrichtete. Er selbst nennt in seinem Buch die Namen verschiedener anderer Meister und von einigen anderen gibt es Gemälde oder Bilder. Cesare Fiaschi, Nicola Pagano, Caracciolo. Pignatelli war auch ein Zeitgenosse Grisones. Auch er hatte eine Akademie. Meinst du, die beiden haben zusammengearbeitet?
Darüber konnte ich so nichts in Erfahrung bringen, aber bestimmt kannten sie sich zumindest. Und vielleicht haben sie manchmal über irgendwelche talentfreien Grafen aus dem Ausland gelästert.
Kann ich mir gut vorstellen, der kleine Stammtisch, Reitmeister-Stammtisch, ja.
Ja. Ja, einer der Schüler Pignatellis leitete später selbst eine königliche Reitschule in Frankreich. Und wir sprechen hier von Antoine de Puvinel. Und der markiert einen Wechsel. Statt dann lange Jahre ins Ausland zu gehen, begann man eben die italienischen Meister zu importieren und auch in England dann nachher französische Meister.
Es ist ja heute ähnlich, ne? Experten werden eingeladen und wer sich mit einem Themengebiet intensiver beschäftigen will, der begibt sich dann dorthin, wo er am meisten lernen kann.
Ja, absolut. Theoretisches Wissen ist heute natürlich leichter als damals, zum Beispiel über YouTube-Tutorials oder auch jetzt mit ChatGPT ganz neu oder noch halbwegs neu. Und wenn man aber in der Praxis gut werden will, dann braucht man natürlich gute Lehrer, aber eben auch viel Übung. Und man muss sich auch zugestehen, dass man Fehler machen darf. Und wenn ich über Grisone nachdenke, dann wird mir bewusst, wie sehr sich Lernen oder die Chance auch lernen zu können, wie sehr sich das verändert hat. Die Globalisierung und die Digitalisierung, die bieten großartige Möglichkeiten. Aber was knapp wird, das ist unsere Zeit und damit auch die Zeit zum Üben und sich auszuprobieren und sich auch jetzt mal ganz vom Reiten abgesehen, wirklich körperlich fit zu halten. Weil diese körperliche Fitness, die ist natürlich auch ja, ein Faktor. Die Kinder gehen weniger zu Fuß, werden gebracht, manchmal geht es auch nicht anders. Aber wer ein guter Reiter sein will, der muss körperlich trotzdem auch ja, ein gewisses Körpergefühl haben. Vielleicht nicht der Supersportler, aber wenn man halt so ein Couch-Potato ist, dann wird es schwierig.
Ja, ich denke auch, dass das Reiten halt für Pferd und Reiter geben und nehmen ist. Wenn der Reiter dem Pferd einfach eine unnötige Last ist, das sich also nicht gut bewegen lässt, dann trainiert zwar das Pferd den Reiter, aber das Pferd wird verbraucht. Und andererseits ist es ja schön, wenn der Reiter so fit ist, dass er dem Pferd bequem ist und dem Pferd auch was zeigen kann. Und da muss man halt üben, üben, üben,
Da muss
üben.
man, redet jetzt, wenn man eben ausbilden will, wenn man sein Pferd eben nicht nur verbrauchen will, sondern besser sein will, dann ist schon eine gewisse körperliche Gewandtheit, um die kommt man nicht herum. Geht ja schon los im Umgang mit Hufe auskratzen und oder man im Schweif schlagen, aus dem Weg zu gehen und sich schnell wegzudrehen. Ja, und das ist halt, wenn man nicht, sagen wir mal, wenn man vielleicht Tennis spielt oder so, hat man auch so eine gewisse Reaktionsschnelligkeit und die braucht man im Umgang mit Pferden ohne Wenn und Aber braucht man die. Und das fehlt vielen, fehlt es heute schon daran. Naja, und wir wissen ja auch nicht so genau, wie viele Exemplare es von Lee Ordini die Cavalcare überhaupt gab und wer sie dann bekommen hat. Heute das Internet, das ist ja jedem zugänglich. Aber ein Buch zu studieren und es dann auszuprobieren, dieses Gelesene aus dem Buch praktisch anzuwenden, das ist ja was anderes. Und du schreibst ja auch noch richtige Bücher und nicht nur online. Und du liest ja auch viel. Aber glaubst du, das bringt heute noch Vorteile oder ist das eigentlich inzwischen egal? Würdest du jetzt auch auf dem iPad mehr lesen oder hast du das Buch noch lieber in den Händen?
Also ich habe eigentlich das Buch lieber in den Händen, wenn es ein schönes Buch ist. Es gibt ja wunderbare Bücher und ich weiß, dass meine Teil oder die Leute, die meine Bücher lesen, ich habe es auch nicht als E-Book veröffentlicht, weil es einfach Bücher sind, die man vielleicht auch mit in den Stall nimmt. Ja, und dann nochmal nachschlägt, wenn es über therapeutische Sachen gibt. Und ich liebe auch die Bilder in den Büchern so sehr. Und für mich ist ein Buch wirklich noch wichtig, ist so ein haptisches Erlebnis. Und noch einmal Coburg, Feste Coburg, ein Bild, das wollte ich noch aufnehmen. Da waren mittelalterliche Gemälde und da war ein zauberhaftes Bild, wo zwei Personen in ein Buch schauten und so begeistert waren. Ne, die Frauen durften ja auch erst ab 1740 durften wir anfangen lesen zu lernen. Also ein Buch war ja ein Kosmos, wenn man lesen konnte alleine. Und dieses Bild gemalt, wie diese zwei Personen begeistert, als würden wir wahrscheinlich zur Gamescom gehen, würde ich sagen, ja, so begeistert vor dem Buch saßen, das hat mir nochmal deutlich gemacht, was es bedeutet, dass Federico Crisone gelesen wurde. Also wie viel, ja, das ist auch bestimmt ehrfürchtig gewesen, auch die Stiche, die da drin sind in dem Buch, das war nicht einfach was man einfach mal durchblättert. Und ich glaube, diese, ja, dieses, ich brauche das anstreichen, ich muss es markern, ich muss meine Bemerkungen daneben schreiben. Also dann studiere ich das, dann weiß ich das auch. Und wenn ich jetzt so das so runter, ja, lese als E-Book, dann lebt es für mich nicht so sehr, ne? Aber wenn ich schnelle Informationen haben will, auf jeden Fall, ja.
Ja, dann lebt es nicht so, wer das, und man weiß auch den Inhalt und manchmal liest man es nochmal und wenn, selbst wenn es ein Roman ist und du hast dann den Abdruck einer vielleicht mal Kaffeetasse oder irgendwas, erinnerst dich auch, wo du es dabei hattest. Also für mich sind die Bücher zum Anfassen, die werden sich nie ganz ersetzen lassen. Aber wer weiß, wie das dann bei Jüngeren ist, die damit nicht mehr so groß werden. Wie erlebst du das bei so jüngeren Kursteilnehmern oder bei deinen Kindern?
Also wir haben jetzt zum Beispiel die Skripte, die bekommen wir auch per PDF und einige drucken sich die noch aus und da bin ich dann und malen noch da rein und haben dann auch Buntfarbstifte, was so wichtig ist und Zeichen und andere haben es halt auf dem Tablet und scrollen es durch und schreiben zwar auch dazu, aber dieses Haptische hat vielleicht nicht jeder, aber andere sagen, nee, ich muss es ausgedruckt haben, ich muss es so vor mir haben und ja, es muss halt jeder selber umgehen. Also die Kinder sind halt, oder meine Kinder sind halt auch in allem so viel schneller. Die hören sich einen Podcast an, immer mit 1,5 Geschwindigkeit oder manchmal auch zweifache Geschwindigkeit, wobei mir schon, da wird mir schon schwindelig. Ich kann gar nicht so schnell hören. Also das ändert sich und deswegen finde ich diese Hörbücher so schön, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommt, wenn man die großen Reitmeister nicht lesen will. Die sind schon anstrengend. Also ich möchte Rules of Riding nicht lesen müssen.
Ja, also das stimmt. Und es fehlt ja auch die Zeit. Wenn wir uns das nicht so vorgenommen hätten, hätte ich wahrscheinlich das nie so intensiv durchgearbeitet tatsächlich. Und ja, eigentlich seit dieser ganzen Geschichte hat sich mein Leseverhalten sehr in Richtung Fachliteratur oder Sachbuch verschoben. Einfach weil es immer noch was gibt, was auf dem Stapel ist und ja, durchgearbeitet, studiert werden will. Und vor unserem Projekt habe ich eigentlich gerne Romane gelesen, aber die höre ich jetzt tatsächlich lieber als Hörbuch, weil man dann dabei doch einschlafen kann oder Auto fahren oder noch irgendwas anderes machen. Und auch unsere eigenen, muss ich sagen, die Reitvorschrift oder auch das Gymnasium des Pferdes, da höre ich immer wieder gerne hinein. Man muss sich so ein bisschen orientieren, wenn man was Bestimmtes sucht, finde ich das in einem Buch natürlich leichter mit einem Post-it oder irgendwo einem Lesezeichen. Das ist bei uns mit den Kapiteln, da muss man immer gucken, wie man wirklich genau an die Stelle kommt. Aber zu Grisones Zeit, da war der Wert eines Buches noch ein anderer. Und ich glaube kaum, dass es jemand einfach nur mal kurz anschaute und dann wegstellte. Das waren wirklich Schätze, aber ja, lebende Schätze, die man auch benutzte. Und ich stelle mir halt vor, wenn die bei ihm Unterricht hatten und das Buch dann lasen, dass sie wirklich so seine Stimme daraus hörten. Also ohne ihn zu kennen, geht einem das so, weil er halt oft sowas sagte wie Come ho detto, wie ich schon gesagt habe oder auch wie ich schon mehrfach gesagt habe und ich werde dir immer wieder sagen, da kommt so richtig der Reitlehrer durch, der auch weiß, dass die Schüler immer wieder auch erinnert werden müssen. Und ja, das ist so richtig aus der Praxis. Ja, also es war eine spannende Erfahrung und das Hörbuch habe ich mir auch immer wieder mal gerne angehört, auch mal beim Spaziergang oder so. Also es ist schön, dass es die gibt.
Ich liebe es auch und ich würde gerne noch mit den Schlussworten von Crisone enden, womit er sein Buch beendet hat, um nochmal die Person Crisone euch allen oder ihm näher zu bringen. Also am Ende des Buches sagt er oder schreibt er: Hier enden die Regeln der Reitkunst. Obwohl es noch viele Geheimnisse zu erzählen gäbe, ist es mein Bedürfnis, sie wegzulassen, um dich nicht zu verwirren. Wenn ich sie dir gesagt hätte, hättest du sie vielleicht missverstanden. Darum sage ich erst jetzt. Wenn du die Absicht hast, ein vollkommener Reiter zu sein, musst du von Natur aus nicht nur unter dem Einfluss des Mars stehen, sondern auch kontinuierlich in diesem Prinzip denken. Darüber hinaus wirst du durch praktische Erfahrung und Übung meiner Lehren viele Dinge verstehen, die ich hier weglasse. Und ich hoffe, dass all diese anderen Dinge dir klar sein mögen durch unseren gütigen, großherzigen Gott, der immer gnädig ist zu denen, die dienen und suchen und diese Gnade verdienen. Wie auch immer, diese Gnade ist sehr selten gegeben und in allen anderen Künsten kannst du eine größere Zahl Kenner finden. Aber hier ist die Schwierigkeit so ausgeprägt, dass kaum einer Perfektion erreicht. Delfine. Genau ist das. Wir werden nicht perfekte Reiter. Wir können an jedem neuen Pferd wieder scheitern oder neu anfangen.
Oder neu anfangen. Also
Neu
es
anfangen.
war ein absolut schönes, würdiges Schlusswort. Schön, dass du es nochmal vorgetragen hast. Und ja, an dieser Stelle sagen wir dann auf Wiederhören.
Wiederhören.